Hallo und herzlich willkommen
zum Tacheles-Podcast
mit Frau Dings
und Herr Bums.
This is a newsome feeling when you are so close.
Lass mal die Musik mal ein bisschen einlaufen.
Ja.
You console all. If we could stop the time right now. We feel the night is upon us. We fall in you.
Oh, wenn ihr sehen könntet oder gesehen hättet, wie grazil der Jakob sich hier durch die Küche bewegt und sich zur Musik bewegt.
Ich habe mich gar nicht bewegt. Ich habe nur die Regler bewegt.
An meiner Vorstellung schwebtest du wie eine Elfe.
Naja. Wir sind zu hoch ausgesteuert.
Ja, ich? Mhm. Dann steuer mich mal runter, bitte.
So.
Okay. Hört man mich jetzt noch? Oder hast du mich ganz weggemacht?
Nee, du kommst total häufig in den roten Bereich.
Oh.
So. Okay. Ja, das ist, wir sind ein bisschen albern und so. Gerade ganz lange gebraucht. Mein Rechner war nicht abgestürzt. Ich muss ihn komplett neu aufziehen. Und ja, es waren jetzt einige Schwierigkeiten, das System wieder so hinzubekommen auf die Schnelle, wie es hätte sein sollen. Aber das ist nur am Rande.
Ja. Soll ich dir das mal aufmachen?
Nö, das geht schon, danke.
Ja. Wir haben uns heute, oder was heißt heute, uns beschäftigt schon lange aus beruflichen Gründen und auch dadurch, dass wir noch zu unserem Lehrerdasein noch eine zusätzliche Ausbildung machen, beschäftigt uns seit geraumer Zeit das Thema Ressourcenorientierung. Das klingt jetzt erstmal abgehoben, aber Ressourcenorientierung bedeutet nichts anderes, dass man hinguckt, was jemand kann und daran anknüpft, um das auszubauen. In unserem beruflichen Alltag ist es meistens so, dass eigentlich immer hingeguckt wird, was jemand nicht kann, um zu gucken, wie kann man denjenigen noch dahin bringen, dass er das noch lernt, aber eigentlich geht es hier um einen Blickwinkelwechsel. Und ich habe ganz lange gebraucht, bis ich für mich verstanden habe, dass es gar nicht darum geht, immer zu gucken, was einer kann und was einer nicht kann, sondern dass das quasi eine ganz andere Richtung ist, dass ich quasi mich woanders hinstelle und anders drauf gucke. Also ein Blickwinkelwechsel.
Mhm.
So meinen Schülern erkläre ich das immer mit diesem Ball. Auf der einen Seite ist der Ball blau und auf der anderen Seite ist der Ball rot. Und wenn ich drauf gucke, von meiner Seite ist er rot und der Gegenüber guckt drauf und der ist blau. Und dann kann man natürlich darüber streiten, der ist rot, der ist blau. Man kann aber auch einfach mal die Perspektive wechseln und dann sieht man, oh, der ist tatsächlich doch in der anderen Farbe. Weißt, wie ich das meine?
Mhm.
Und da ich das oder da wir festgestellt haben, gerade so im Rahmen dieser Ausbildung, dass es wirklich lebensbereichernd ist, sich hinzustellen und zu gucken, was jemand kann, haben wir gedacht, wir nehmen das mal als Thema, weil das wirklich etwas ist, was einem, wenn man das einmal verinnerlicht hat, wirklich, also mir macht es das Leben wesentlich angenehmer, produktiver und schöner.
Ja, nicht nur das, es ist, man stellt die Person deutlich in den Fokus. Also ich glaube, dass viele, das hat man ja schon mal bei Elternsprechtagen oder Ähnlichem, dass Eltern selber mit einer gewissen Art in die Schule kommen. Das heißt, die sind immer nur als Schüler gesehen worden, oftmals mit Defiziten gesehen worden, aber nie mit dem gesehen worden, was sie eigentlich können und wer sie sind. Und oftmals sind ja Ressourcen etwas, was jemand mitbringt, worauf man im Grunde aufbauen sollte. Und bei unserer Pädagogik oder oftmals, wie man Menschen sieht, ist es sehr oftmals so, dass man den kategorisiert und direkt festlegt. Und ich habe oftmals, also ich war teilweise beraterisch an Schulen tätig, dass dann ein Kind vorgestellt worden, also das ist Kevin, der hat ADHS oder das ist der ist Autist oder ne, aber nie mit den Fähigkeiten des Kindes selber gesehen. Und das wird manchmal so zugekippt im Alltag. Und die Ressource ist dann meines Erachtens im pädagogischen Sinne eine Methode, ja, wie soll man sagen, beziehungsweise nicht eine Methode, sondern Fähigkeiten und Ressourcen zu finden, um sie im Sinne einer optimierten Erziehung sich nutzbar zu machen. Also nicht nur für sich selber, sondern auch gerade für das Kind oder für denjenigen. Wenn man mit seinen Stärken und den Möglichkeiten gesehen wird, ist es ja eine ganz andere Art, wahrgenommen zu werden.
Mhm. Mir fallen da jetzt spontan zwei Sachen ein. Das eine ist das Beispiel, was du mit den Eltern gebracht hast, ne? Die auch von ihren Lehrern früher falsch gesehen, aber mit ihren Defiziten gesehen wurden, was sie alles nicht können, was sie alles nicht sind, ne? Mhm. Und die natürlich in die Schule kommen. Und man ist ja teilweise überrascht, wie man von den Eltern angegangen wird. Man selber wird ja auch nicht als Person gesehen, sondern in der Funktion des Lehrers. Und die Erfahrungen, die diese Eltern mit denen gemacht haben, mit ihren Lehrern, die werden ja quasi auf dich übertragen, auf mich übertragen. Und man wundert sich, wenn man etwas sagt, dass da alles Mögliche drin gehört wird, was man eigentlich gar nicht gemeint hat. Und wie lange braucht es, bis es möglich ist, mit den Eltern ein normales Gespräch zu führen, weil man die erstmal, man muss ja erstmal eine Basis schaffen und denen erstmal immer wieder widerspiegeln, so habe ich das nicht gemeint. Also die sind ja meistens schon immer auf Angriff, weil sie das so gewöhnt sind, dass Lehrer angreifen. Deswegen gehen die direkt in die Verteidigungshaltung und manche gehen auch in die Haltung, ich greife erstmal an, da muss der andere sich verteidigen. Das heißt, das Ganze funktioniert ja auch auf der anderen Seite. Bei mir wird ja dann auch nicht geguckt, was alles da ist, sondern es wird geguckt, was haben die Lehrer. Also was machen Lehrer in der Regel? Sie zeigen einem, was alles nicht passiert. Deswegen ist es ja auch ein kluger Schachzug, alles, was ein Kind an positivem Verhalten zeigt, quasi per Telefon den Eltern zurückzuspiegeln, und zwar bevor es kracht.
Und manchmal ist es auch Sinn, ja genau, und auch sich die Mühe zu machen, in Form von Förderplänen oder in der täglichen Dokumentation, die man ja eigentlich machen sollte, und auch macht, ne? Dass man auch hingeht und sich auch die Mühe macht, mal alles das aufzuschreiben, was einem zu einem Kind positiv einfällt.
Ja.
Und dann auch selber schon mal ein Bild. Denn wenn ich dessen bewusst bin und mit dieser Haltung auf einen Menschen zugehe und ihm das spiegel, dann ist das ja auch für denjenigen selber, genau wie du das jetzt gerade mit dem Anruf sagtest, ein Umdenken und ein Sehen, was ich kann. Mir ist da heute, ich habe die ganze Zeit nach einem Beispiel gesucht. Also das war das eine, was mir in den Kopf gekommen ist. Ich habe letztens mit einem Freund gesprochen und über irgendeine Familie, ne, also jetzt außerhalb des schulischen Kontextes. Und da ging es halt darum, dass der Vater selber schlechte Erfahrungen gemacht hat, also so, ne, mit Gewalt in Familie und so weiter. Und der und die Mutter so immer versuchte, den Jungen zu erziehen, im landläufigen Sinne. Dann scheiterte und dem Vater dann die Vorwürfe machte, dass er den Jungen nicht erziehen wollte oder würde. Und der Vater hat sich darauf zurückbezogen und sagte, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, ich möchte das nicht an mein Kind weitergeben, also überlasse ich das meiner Frau und bin der Ruhige und ziehe mich zurück aus dem Ganzen. Nach außen kam dann so ein Stück weit rüber, die Frau macht das alles, schafft es aber nicht und der Mann zieht sich auf seine faule Haut zurück.
Man kann dich nicht erziehen, ne?
Man kann dich nicht erziehen. Und da habe ich auch gedacht, so, und das ist halt, wie wird das jetzt von außen gesehen? Und dann, wie geht man jetzt mit dieser, wo steckt da die Ressource? Und dann sind wir, denke ich, auch mitten im Thema im Grunde, ne? Mhm. Was kann man jetzt daran positiv sehen und auch zurückspiegeln? Weil wenn man sich das genau anguckt, hat das ganz viele Ressourcen und viele ganz gute Ansätze, die man da sehen kann.
Ja. Welche denn?
Ach so, ich dachte, den Ball mit den zwei Fahnen.
Also die Ressource, die mir dabei einfällt, ist auf jeden Fall, kann der abgeben, der Vater. Das ist nicht so dieses klassische, ich muss da immer das Sagen haben, sondern der hat ein hohes Maß an Eigenreflexion, will die Gewalt nicht weitergeben und überlässt es deswegen seiner Frau. Wäre eine
Möglichkeit, ja.
Ja.
Und ich habe gedacht, in dem Fall, wenn es jetzt therapeutisch angelegt ist oder in einem Beratungsgespräch halt, es wäre ja auch möglich, dem Vater zu spiegeln, dass er ja ganz viel Ruhe hat, mit sich bringt, auch auf einer Metaebene, weil ihm das schon alles bewusst ist. Und dann halt der nächste Schritt, ich finde auch gerade bei Ressourcenorientierung ist ja oftmals so, dass man in Handlung kommt. Ne? Dass man also weg von diesem Problem, das ist ja oftmals das, was in Schule passiert, ist ja immer ein Problem. Es sind ja immer Probleme da. Man hat eine totale Problemfokussierung. Und wie kann
eben,
man,
genau.
Wie komme ich jetzt von dieser Problemfokussierung halt in die Handlungsmöglichkeit, in die Hand? Und was kann ich dem Vater, was kann ich auch der Mutter spiegeln? In dem Fall, also jetzt nicht aus dem pädagogischen, sondern das ist schon eher so ein therapeutisches Setting. Und dann zu sagen, hör mal, was würdest du jetzt machen? Oder wenn du jetzt handeln würdest, was wären deine Ideen?
Mhm.
Und auch dann zu bestärken, du hast ja die Gewalt schon komplett rausgenommen. Du kannst ja auch eigentlich sicher sein an der Stelle, wenn du es so lange aushältst und gar nichts tust, dann hast du ja auch die Gewalt im Griff eigentlich.
Man könnte natürlich auch die Mutter fragen, an welcher Stelle sie sich denn an welcher Stelle möchte sie ihren Mann an der Seite haben?
Genau.
Ne? Also dann kann man ja auch mit, also dann kann man ja mitbestimmen. Oder wann bräuchte sie Ruhe? Also wann wäre es für sie wichtig, auch mal Ruhe zu haben? Ne? Also da kann man ja quasi dann in Setting einsteigen, dass man guckt, wie kann man etwas von dieser positiven Ruhe in die Familie komplett reinholen. Weil es ist ja eine Gabe, wenn man immer sich rausziehen kann. Also ich kann das nicht. Ich würde gerne mich auch mal rausziehen können, aber das fällt mir zum Beispiel sehr schwer.
Oder auch mal zu schauen, an welchen Stellen, die vielleicht nicht so aufgeladen waren, hat der Mann an der Stelle so reagiert, vielleicht wie die Frau sich das auch ein Stück weit vorgestellt hat, wenn er an ihrer Seite ist. Um auch diese Situation einfach nochmal nachzuempfinden oder nachzuspüren.
Ein wichtiger Punkt dabei ist, vielleicht ist das aber auch alles gar nicht notwendig. Vielleicht haben die sich damit gut eingelebt, weißt du?
Mhm.
Also das ist ja auch unser Blickwinkel, dass wir es gerne gerecht aufgeteilt hätten. Der Vater, der sich ruhig verhält und sich zurückzieht, die Mutter, die immer macht und das Kind, was quasi sich nur auf einen einschießen muss. Aber da ist mir so ein Satz von einem unserer Ausbilder im Kopf geblieben. Wenn die gar keinen Handlungsbedarf sehen, wenn das für die in Ordnung ist und wenn alles rund läuft, warum sollen die daran was ändern? Weil ich das Gefühl habe, es müsste gleichberechtigt sein, dann würde ich da nichts dran ändern wollen. Wenn die ihre Aufteilung haben und jetzt, okay, ne, ich bin ja jetzt an der Regelschule und wenn das da so ist und die kommt zum Elternsprechtag und der Vater taucht da nie auf, die Mutter regelt das alles, aber mit dem Kind läuft alles rund, da würde ich überhaupt gar keinen Handlungsbedarf sehen.
Genau.
Weißt du?
Jetzt bei dieser Fallgeschichte war es halt so, dass es halt nicht rund lief.
Ja.
Dass halt dann ein gespürtes Ungleichgewicht war, das aber aus dem Familiensystem kam.
Ja.
So, und dann wird es natürlich schwierig. An der Stelle, wenn es halt nicht so ist, wie du, dann kann man es halt auch so halten, wie du es gesagt hast.
Ja.
Also dann ist es ja auch anmaßend.
Mir fällt gerade ein ganz interessantes Beispiel ein. Wirklich, wirklich, ich weiß gar nicht, ob das passt. Aber das war, ich war an der Kasse, gestern einkaufen an der Kasse. Vor mir eine Frau mit ganz, ganz viel Einkäufen, ich auch mit ganz, ganz viel Einkäufen. Sie packte ihren Kram da drauf. Als sie alles drauf hatte, das war so, weißt du, alles aus dem Wagen wurde aufs Band gepackt und es war gar kein Platz mehr hinten und vorne war aber schon alles bis zum Ende durchgerollt. So viel hatte sie an Einkaufssachen da. Dann guckte sie mich an und sagte, immer wir. Und dann habe ich erst gar nicht verstanden, was sie meinte, wie immer wir. Immer wir und die anderen sitzen nur zu Hause und essen. Nee, und der andere, es ging nicht um die Kinder. Und dann habe ich direkt gesagt, ja, aber derjenige geht ja dann noch arbeiten. Und ich habe gedacht, es fiel mir total schwer, damit in dieses Horn zu tuten, so, oh, wir Armen, wir müssen jetzt einkaufen gehen, weil ich gedacht habe, ja, irgendwas wird derjenige ja auch machen, so. Und da guckte sie mich an, ein bisschen irritiert, und dann war sie mit Einräumen beschäftigt, weil die Kassiererin loslegt. Und dann habe ich da gestanden und dachte, warum fällt es mir denn so schwer? Also ich kann da keinen Smalltalk halten. Ich hätte ja einfach nur so, ja, wir Armen, ne? Das ging mir nicht über die Lippen.
Mir spontan angefangen. Und abnehmen könnte er auch ein bisschen. Naja.
Ja. Ich weiß nicht. Das war jedenfalls.
Ja, das setzt doch eine ganze Welt voraus, ne? Also dann, das muss ja eine Welt sein, die nicht deckungsgleich, aber sich auf der gleichen Ebene befindet. Also die geht ja von einem Konstrukt aus, das du genauso erlebst, oder? Also sie setzt es ja schon fast bei dir voraus, wenn die das sagt, oder?
Ja, muss sie ja. Sie geht so, davon aus, dass ich zu Hause bin für den Einkauf und für Essen und für alles verantwortlich bin und zu Hause jemand sitzt und isst. Weil es ist ja nur wirklich kurios, ne, hier zu Hause. Also wo ich gedacht habe, ja, bei mir sitzt ja keiner zu Hause. Ich gehe arbeiten und gehe einkaufen. Und essen tun hier nur meine Kinder. Also es war echt, ich fand das irgendwie spooky. Ja. Weil es jetzt halt interessant wäre zu erfahren, wie sie es gemeint hat. Vielleicht hat sie es ganz anders gemeint, als ich es verstanden habe. Man weiß es nicht.
Mag sein, ja.
Ja.
Ich möchte ganz gerne noch an der Stelle ein Stückchen auf Kinder mit ADHS eingehen, ganz schnell. Und zwar, genau.
Stopp. Das war das Zweite. Ich habe die ganze Zeit gesucht, was das Zweite war. Weil du vorhin gesagt hast, Kinder mit ADHS und Kinder mit Autismus, ne? Das ist ein Autist, das ist einer mit ADHS. Das ist ja auch immer, dann hast du ja direkt schon den Stempel draufgesetzt und guckst dir gar nicht mehr an, was derjenige kann. Das war genau das, was mir, das fasst ja viel zu kurz, Entschuldigung.
Das war das, was mich unheimlich geprägt hat, was auch so diese Ausrichtung anbelangt, dass mir eine Kollegin ganz lieb, wirklich bemüht, ne?
Bemüht.
Ja, nee, also nahm viel an und so weiter, aber das ist ja oftmals so von der Ausrichtung her rein schulisch, ne? Wissensvermittlung, weniger Erziehen und in so Standardvorgaben, wie halt unsere Schule teilweise ist, was auch sehr zu bekritteln ist. Und dann ging es halt drum, das ist Vanessa, die geht reiten, das ist Caroline, die geht halt tanzen und Klavier spielen, das ist, ne? Und das ist Kevin, unser ADHSler.
Zack, bumm,
zack,
Haken dran.
Stempel drauf. Und dann wird halt die Art und Weise des Seins mit ADHS ist dann die ganze Lebensausrichtung. Und da ist es halt, gerade da in dem Bereich, oder Autismus ist es ja auch so, mal zu schauen, nee, das ist nicht Kevin mit ADHS, sondern die Frage direkt, was kann er denn? Was sind seine Stärken? Was sind seine Vorlieben? Ne? Und dann, bei allen wusste sie was, bei dem Jungen nichts. Weil der stört, der ist auffällig. Warum ist der auffällig? An welchen Stellen ist der auffällig? Was passiert gerade mit ihm, dass er dieses Verhalten zeigen muss, um sich behaupten zu können oder sein zu können?
Ich finde ja halt, ADHS und Schule ist ja schon mal von der grundsätzlichen Struktur passt das ja nicht zusammen, ADHS und Schule. Weil Schule halt sehr, ja, wie soll ich denn das sagen? Man muss viel still sein als Schüler, man muss irgendwo sitzen als Schüler und als ADHSler ist das ein bisschen schwierig, ne? Mit dem Stillsitzen und mit dem linear etwas verfolgen, das ist ja, das kommt ja nicht, gut überein, ne?
So. Wobei das ja das alte Denken von Schule ist, was ja immer noch vorhanden
ist. Richtig, genau. Und das ist aber auch das, was du ja meistens siehst. Vergiss es, wenn du was anderes denkst.
Ja, aber nach Salamanca 2000 mit Integration von, ne?
Ja, genau. Inklusion.
Inklusion, ja. Mir fehlte gerade nur das Wort. Es ist ja so, dass die Schule sich dem Schüler anpassen sollte und die Bedingungen bieten sollte. Und das ist ja das, was dann oft gar nicht gesehen wird.
Ja, jetzt sage ich dir mal was, ne? Das ist ja das, was, also im Referendariat war es schon so, dass ich irgendwann mal meine Fachleiterin gefragt habe, wie ich das denn später im normalen Leben regeln soll, so einen Unterricht zu machen. Da hat sie gesagt, das ist hier Realutopie. Sie müssen nur zeigen, dass sie es können. So. Und Inklusion bedeutet, dass alle Kinder eine Schule besuchen, aber die meisten haben weder die personellen noch die finanziellen Ressourcen, das anzupassen. Das ist ja, der Grundgedanke ist ja total schön, aber ich bin ja in der Inklusion. Und bei uns gibt es Konzepte, wir haben relativ viele Sonderpädagogen mich eingeschlossen. Und die Zusammenarbeit mit den meisten Regelkollegen klappt wirklich, dass du sagen kannst, das geht Hand in Hand, kann ich nicht anders sagen. Aber trotzdem hast du da 30 Schüler abzudecken. Und da kannst du den Unterricht tatsächlich oftmals nicht so gestalten, dass alle Schüler, also ich möchte gerne mal wissen, wie man das regeln soll.
Auf der anderen Seite ist es ja relativ simpel, bei sich anzufangen und nicht das große Ganze verändern zu wollen, sondern bei sich anzufangen und einfach mal den Blickwinkel zu ändern. Der Sigmund Freud hatte mal gesagt, Denken ist Probehandeln. Wenn ich jetzt schon mal anfange, wie ich eben sagte, die Ressourcen aufzuschreiben und zu schauen, was hat das Kind, welche Möglichkeiten, was sind die Stärken, wie kann ich die einsetzen, wie kann ich die nutzen im Alltag, wie kann ich schrittweise jemanden, du sagtest mal so schön, und das haben wir in der Ausbildung gelernt, dass jedes Verhalten, das uns auch als komisch, absonderlich, wie auch immer, dass man, oder es auch teilweise tituliert wird oder gelabelt wird, das hat ja irgendeinen Nutzen.
Jedes Verhalten hat einen Sinn.
So, ob der Sinn jetzt immer noch der ist, der tatsächlich im Vordergrund steht, ne? Oder ob das mal ein gelerntes Verhalten aus der Kindheit ist.
Meinst du jetzt ADHS?
Nicht ADHS, insgesamt.
Okay.
Ne? Dass wenn man irgendwas macht, hatte das ja irgendwann mal vielleicht einen Nutzen, der aber jetzt mit der heutigen Krisenbewältigung nichts mehr zu tun hat.
Ich hänge noch beim ADHS, aber du bist jetzt schon einen Schritt
weiter.
Ich bin
einen Schritt weiter, ja. Einen ganz kleinen aber nur. Mhm. Dass ich so denke, wir sind zu sehr problemorientiert, anstatt hinzugehen und zu schauen, was ist da und wie komme ich mit diesen Kindern, und jetzt kann man auch den Bogen wieder zu ADHS zurückschlagen, sagen, was kann das Kind und wie kann ich es anders einsetzen und wie kann ich die Stärken des Kindes, dass es sich auch mal anders erlebt.
Ich glaube, dass das schon ein Unterschied ist, weil ADHS ist ja eine Erkrankung, die du ja nicht irgendwann erworben hast, weil du das Verhalten gebraucht hast. Wenn das so ist, dann ist es ja kein ADHS, sondern dann ist es...
Aber du hast ganz viele, wir brauchen nicht dabei zu bleiben. Das war jetzt nur ein Beispiel, weil mir das so aufgefallen ist. Aber du hast ja ganz viele Dinge, die sich durch ADHS entwickeln, weil du ja teilweise in einer anderen Welt lebst und versuchst ja immer mit der Außenwelt dich abzugleichen.
Ja.
Und das ist ja nicht ursprünglich ADHS, sondern da ist was anders ist bei dir.
Was da aufgrund dessen sich entwickelt hat.
So, und dann treten Störungsbilder teilweise auf, die aber ursächlich ja nichts mit der Krankheit zu tun hat, sondern eine Reaktion auf das ist, wie Menschen auf dich reagieren, weil du das hast und dann du andere Dinge auslebst oder entwickelst. Mhm. Eine Form könnte sein Aggressivität.
Ja.
Dass du jedes Mal immer, als wenn du was machst, weil das nicht durchdacht ist oder sonst was, ne, oder impulsiv ist, nicht zu Ende gedacht, vielleicht auch irgendwas kaputt machst, dass du jedes Mal als der Tollpatsch, der Vollhonk dastehst, der das nicht beherrscht.
Ja.
Und dann, wenn du das immer wieder erlebst, um dich selber zu schützen, dieser Begriff der Homöostase, also immer dieser Ausgleich, ne?
Ja.
Dass das in ein eigenes System stabil bleibt, dass du dann hingehst und vielleicht eine Aggression gegen Leute entwickelst, die sich dann irgendwann verselbstständigt, dass du immer aggressiv bist, weil du es ja nie erlebt hast, dass jemand mal positiv auf dich zugeht. Okay. Das war der Kerngedanke.
Jetzt habe ich es verstanden.
Des
Warum?
Ganzen.
Ja.
Ne? Also das ist aus dem Krankheitsbild, wie du es auch mal nennen magst, entwickeln sich auch andere Verhaltensweisen, die aber ursprünglich nichts mit dem Bild zu tun haben.
Ja, und dann hast du halt das Problem, oder dann ist das Problem, dass das Verhalten, also wenn du jetzt so aggressive Schüler hast, dass dieses Verhalten halt irgendwann mal Sinn gemacht hat. Mhm. Und dann kommt man plötzlich dahin, trifft auf jemanden, der einem super aggressiv gegenüber steht. Was ja keine Seltenheit in unserem Job ist. Mhm. So. Und dann halt die Ruhe zu bewahren und zu wissen, okay, es hat nichts mit mir zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass der einfach grundsätzlich so aggressiv unterwegs ist, aus welchem Grund auch immer. Und dann geht man halt hin und guckt, jemand läuft ja nicht 24/7 aggressiv durch die Gegend oder sagen wir es mal so, zum Glück sind das die wenigsten. Aber dann hat man die Möglichkeit hinzugucken, wann ist er denn nicht aggressiv und dann zu gucken, in welcher Situation ist das, in welcher Kombination, was hat er gerade gemacht. Und wenn man dann versucht, viele Situationen zu schaffen, die so gestrickt sind, dass er das dann zeigen kann, dann kann man das ja auch verstärken und kann das positiv konnotieren. Und bekommt dann quasi auch die Möglichkeit, dann nochmal anders mit dem Schüler umzugehen. Und der wiederum merkt, oh, da ist jemand, der sieht, dass ich nicht immer nur aggressiv bin. Der sieht mich auch in anderen Situationen.
Und dann auch das System dazu zu holen. Das Kind ist ja immer eingebunden, nicht nur in Schule.
Ja, ja.
Und dann auch zu fragen, wie kann ich vielleicht auch das Elternhaus teilweise entlasten, was Schule angeht? Oder wie kann ich Informationen über das Kind bekommen, in positiver Hinsicht.
Ja.
Was kann das Kind zu Hause sehr gut? Oder wann sind sie stolz auf?
Und wann ist das Kind zu Hause nicht aggressiv?
Wann ist das Kind zu Hause nicht aggressiv?
So, und das ist ja auch, also da bin ich auch wieder bei, bleiben wir mal beim ADHS. Das ist ja auch nicht immer nur negativ, ne? Also ADHS ist ja auch in bestimmten Kontexten durchaus positiv. Das kann man ja auch noch mal, also das gilt ja jetzt nicht nur für ADHS, sondern das gilt ja für alles Mögliche.
Mhm. Genau.
Dass es Verhalten, was in der Schule problematisch ist, wobei ganz ehrlich Schule ja von der Struktur her auch echt wenig mit dem Leben zu tun hat, das muss man einfach mal so sagen, finde ich jedenfalls. Da sitzen 30 Leute und müssen zuhören, in der Regel. Manchmal machen sie auch selber was, sie müssen schreiben, sie müssen lesen. Das ist ja etwas, was wir im Alltag jetzt, was ja zwar schon gebraucht wird alles, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber das Setting ist schon sehr besonders, finde ich.
Wenn man die positiven Sachen auch im Unterricht, im Alltag erklärt, mitteilt, einfach auch darauf aufmerksam macht, ist es ja auch so, dass das durch die Peer Group desjenigen auch wieder gespiegelt wird. Es bleibt ja nicht nur im Dialog zwischen Schüler oder und Lehrer, Lehrerin oder zwischen Mutter, Vater und dem Kind, sondern das ist ja auch die Peer Group des Kindes, kriegt ja im Klassenverband ja auch einen ganz anderen Blick darauf.
Ja.
Und wenn man dann die Stärken, also du hast Ressourcen, ich möchte gerne ein paar nennen, also die vorderste Ressource ist immer eine wahnsinnige Kreativität, ein sehr schnelles Umschalten zwischen verschiedenen Aktionen, den Überblick behalten in Situationen. Also wenn man ein Kind mit ADHS fragt, über andere Kinder und auch positive Sachen rausstellen ist, die haben immer einen unheimlich weit gefächerten und gestreuten Blick auf alle und oftmals einen wahnsinnigen, also das habe ich überwiegend gesehen, einen Gerechtigkeitssinn, soweit dass ich häufig, wenn das passiert in meiner Klasse, dass dann Kinder mit ADHS Klassensprecher und Klassensprecherin waren, weil die anderen irgendwann gesehen haben, das ist jemand, der sich aufregt, wenn es ungerecht zugeht und oftmals auch nicht nur, weil es ihn selber oder sie selber betrifft, wobei Jungs da häufiger von betroffen sind, von dieser nach außen gekehrten, mit Hyperaktivität verbundenen ADHS, aber dass sich das so dreht, dass die anderen Kinder dann plötzlich merken, oder er ist unheimlich sozial eingestellt und traut sich dann, und dann die aggressiv, wenn die Aggressivität, wenn man die ein bisschen kanalisieren kann oder umdrehen kann, der traut sich auch dem Lehrer zu sagen, an welcher Stelle das ungerecht zugeht.
Mhm.
Und dann hättest du eine Sache, die vielleicht vormals schlecht war, also als aggressiv war, dass wenn man das dann kanalisieren kann, dass derjenige sich im Gegensatz zu anderen plötzlich traut, auch was zu sagen, wenn es ungerecht ist. Wenn man das dann auch wieder akzeptiert und sagt oder hingeht und sagt, das positiv konnotiert, dann kann man das Ganze auch die hohen Wogen wieder runterfahren.
Mm. Ja. Also es birgt jedenfalls sehr, sehr viel Positives, wenn man sich eher versucht, darauf zu konzentrieren, was da ist an positiven Sachen. Eigenschaften, Verhaltensweisen.
Ich habe noch eine Sache, und zwar neben diesem Ressourcenorientierung, wenn man einmal weiß, wo die Stärken sind, kann man auch gemeinsam schauen, mit diesen Ressourcen, was haben wir für Ziele, was können wir erreichen, wie können wir die erreichen, wie kleinschrittig können die sein, wie aktionsorientiert sind die messbar, wie spezifisch sind die und so weiter. Und dann hatte ich in einem Buch gelesen von Fraser, das fand ich sehr schön, dass man die Ziele gemeinsam mit dem Kind wie so kleine Leuchttürme.
Ach, das ist ja süß.
Ne, dass man sich so Leuchttürme,
ja.
Also das ist so meine Idee jetzt gewesen, ne? Der sagte, Ziele sind wie Leuchttürme.
Mhm.
Wenn man den Leuchtturm an einem Tag nicht erreicht oder in einer gewissen Zeit, dann muss man ihn versetzen, kleinere Ziele gucken. Ne? Und das fand ich so schön, dass man nicht immer auf die Probleme guckt, sondern auf das Licht, auf die Leuchttürme und dann auch lösungsorientiert geht, aber nicht, letzter Satz, nicht hingehen und dann so diese, ja, jetzt gerade wieder zu Beginn des neuen Jahres halt, die ganze Du schaffst es Literatur und ne, auch mit 75 und zittrigen Händen kannst du noch ein Weltklasse-Pianist oder Pianistin werden.
Ja.
Ne? Also nicht dieses Abgedrehte, aber schon stärker auf die Lösung und das Bestärken legen.
Ja, muss ich noch loswerden.
Ja.
Jetzt habe ich es vergessen. Mist, das war wichtig. Das war wichtig. Ah. Noch, mir ist gerade noch mal dieses mit dem, jedes Verhalten hat einen Sinn. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, jemandem etwas versuchen wegzunehmen, ohne daran zu arbeiten, dass dafür etwas anderes kommt. Weil in dem Moment, wo man versucht, demjenigen seine Aggressivität abzutrainieren, ich nehme jetzt mal die Aggressivität, ne? Oder irgendwas anderes demjenigen irgendwie zu nehmen, wenn doch das Verhalten einen Sinn hatte, dann lässt man denjenigen ja mit einem Loch zurück, was nicht gefüllt wird. Das heißt, es geht sowieso nur, indem man sich anguckt, welchen Sinn hat diese Aggressivität oder dieses Verhalten, worin ist es begründet und was hat derjenige davon? Welchen Nutzen kann er davon haben? Was ist für ihn der Vorteil daraus? Weil ein aggressives Kind hat maximal Stress überall, egal wo es hinkommt. Und je älter es wird, desto stressiger wird das. Und dann muss man ja gucken, was hat derjenige für einen Vorteil davon? Und das geht meistens nicht ohne Eltern, weil da muss sich ja grundsätzlich was ändern. Und das für dieses Verhalten, was einen Sinn hat, muss etwas anderes kommen, weil man kann es nicht einfach ablegen. Das ist mir gerade noch so durch den Kopf gegangen. Ja.
Ja. Ich hoffe, dass das für die Hörenden und Frau genauso interessant war wie für mich gerade. Ja, dann.
Ja, wünschen wir auf jeden Fall. Wir haben jetzt eigentlich tatsächlich nur über Ressourcen gesprochen. Hoffen wir, dass ihr Ressourcen habt, um euch diese Sendung anzuhören.
Okay, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.